Mein Einwand ist, muss in einem Buch so viel gekotzt werden?
Klassikerclub, der Podcast über große Literatur.
Herzlich willkommen zum Klassikerclub Podcast. Wir, das sind Alex und
Maria.
Und wir sprechen in jeder Folge über ein Buch. Einer von uns beiden bringt immer ein Buch mit und stellt es vor, weil er oder sie der Meinung ist, dass man das Buch unbedingt entdecken, lesen oder wieder lesen sollte. Und danach schauen wir dann immer mal, ob der andere davon zu überzeugen ist, dass sich dieses Buch lohnt. Und wir starten wie immer mit der einfachen Frage.
Alex, welches Buch hast du mitgebracht?
Ich habe mitgebracht ein Buch aus dem Jahr 1814. Es ist ein Buch von einem Autor, der bei Erscheinen dieses Buches noch völlig unbekannt war. Und dann hat er mit diesem Buch einen sensationellen Durchbruch hingelegt. Und das ist Der goldene Topf von E.T.A. Hoffmann. Die Handlung vom goldenen Topf ist eigentlich sehr schnell erzählt. Es gibt ein paar einfache Charaktere, um die sich alles dreht. Da gibt es die Hauptfigur, das ist der Anselmus, ein Student, von dem ich jetzt gerade zugeben muss, ich weiß gar nicht so recht, was er eigentlich studiert. Das kommt nie so richtig vor. Und er hat also große Ziele. Er möchte eigentlich ganz gerne Karriere machen, träumt davon, träumt sich da auch so ein bisschen rein in diese Vorstellung. Aber er ist, wofür er sich selbst verflucht, ein rechter Tollpatsch, so heißt es. Hoffmann, habe ich mitbekommen, hat wohl ursprünglich diese Erzählung so ein bisschen als Slapstick geplant. Also eigentlich sollte sich alles da um diese Missgeschicke von diesem Studenten handeln. Die spielen dann gar nicht so die Hauptrolle, kommen immer mal vor.
Aber schon auf der ersten Seite denkt man, oh Gott.
Was für einer,
gell? Ja.
Dem gelingt so richtig gar nichts. Er gerät dann zwischen zwei Fronten. Auf der einen Seite, also das sind so ältere Männer, so Mentorenfiguren, die da drin vorkommen. Auf der einen Seite gibt es da einen Konrektor, also ich denke mal so ein stellvertretender Schulleiter, stelle ich mir vor, Konrektor. Und der möchte aus ihm eben nun einen richtig guten Beamten und Bürger machen. Und er hat auch ein Interesse, nämlich eine Tochter, die Veronika, die dem auch schöne Augen macht. Die könnte sich doch gut vorstellen, mal Frau Hofrätin zu werden. Und auf der anderen Seite gibt es eine Figur, das ist sozusagen das Pendant, einen Archivarius Lindhorst. Das ist eine ganz geheimnisvolle Figur, der da so ein bisschen exotisch in dieser Welt lebt, spielt alles in Dresden. In einem Kaffeehaus erzählt er dann erstaunliche verrückte Märchen von Drachen, behauptet aber alles, das sei wirklich so geschehen, und sein Bruder und sein Cousin, die seien alle irgendwo Drachen im Orient und so weiter. Die anderen nehmen das natürlich überhaupt nicht ernst. Und er hat auch eine Tochter, er hat sogar drei, aber die wichtigste ist die Serpentina, da steckt schon die Schlange im Namen, und die begegnet dem Anselmus an einem denkwürdigen Himmelfahrtstag unter einem Busch als Schlange und bezirzt ihn da. Und versucht ihn in diese besondere Welt des Archivarius zu locken, die sich dann immer mehr rausstellt, ja, die Welt der Poesie zu sein. Oder so hast du es auch verstanden, ne?
Ja, also Fantasie, Kreativität, klasse Sachen eigentlich.
Genau. Und es ist so eine Art Gegenwelt. Die Gegenwelt zu dieser Konrektor-Paulmann-Welt und seiner Veronika, wo es um Karriere geht, wo es um
Status, Bürgertum.
Genau.
Sie hat ja, wie du sagtest gerade, sie hat Fantasien darüber, Frau Hofrätin zu werden. Also ich würde mal sagen, intensivste Wünsche und Hoffnungen. Also
genau.
Das ist ja eigentlich ihr einziges Ziel, habe ich.
Sie hat schon auch Fantasie, und die Fantasie richtet sich darauf, dass sie in so einer Ecke sitzt, in so einem Erkerchen, und die Leute gucken hoch in dieses schöne Haus und sagen, ach, da sitzt die Frau Hofrätin.
Ja, die Fantasie in Bezug auf ihre Karriere als Frau Hofrätin. Dazu braucht sie halt noch den Mann.
Genau, das ist sozusagen die bürgerliche Fantasie. Mhm. Vielleicht kann man es so sagen. Mhm. Die teilt der Anselmus ja auch ein bisschen. Also
ja.
Ja, er kommt
zu Beginn,
dann,
ja.
Zu Beginn stellt er sich vor, wie das wäre, wenn er da mit den anderen hohen Bürgern irgendwo sich verlustiert an der Elbe in so einem Biergarten. Und das gelingt ihm aber alles nicht, sondern er ist eben immer so ein abgerissener Student, der irgendwie nichts gebacken kriegt.
Ein Loser.
Er ist nicht
eigentlich die ersten Seiten nur am Losen. Und er weiß es auch, und er erzählt auch drüber, dass ihm eigentlich gar nichts gelingt.
Genau. Also nach den Maßstäben dieser bürgerlichen Welt ein Totalausfall. Ja. Der Konrektor Paulmann, der versucht ihn immer noch so ein bisschen hochzupäppeln und so kommt es auch überhaupt erst zu dem Kontakt mit diesem Archivarius. Es gibt noch eine Figur, die wir noch nicht besprochen haben oder die ich noch nicht eingeführt habe, und das ist der Registrator Heerbrand.
Mhm.
Das ist eine spannende Figur, weil eigentlich sehr uneindeutig bleibt, ob das eine Extrafigur ist oder ob das nochmal der Anselmus ist, nur in einer nun ganz und gar bürgerlichen Form. Können wir vielleicht gleich nochmal drüber sprechen, was du denkst, was es, ob das eine eigene Figur ist. Der Anselmus jedenfalls ist hin und her gerissen zwischen diesen beiden Welten. Und das scheint mir auch das ganz Besondere an diesem Text zu sein, den Hoffmann ja als ein Märchen bezeichnet, dass er so hin und her schwankt zwischen der Welt, du hast gesagt, Kreativität, Fantasie, Poesie und auf der anderen Seite so diese bürgerliche Berufswelt, in der mal was Anständiges werden soll. Und das Besondere an diesem Märchen ist nun, dass Hoffmann ganz bewusst diese Sphären immer wieder verwischt und vermischt. Er hatte Vorbilder für Märchen, die er gelesen hat, vor allem aus dem Orient, Tausend und eine Nacht war damals unglaublich en vogue und das kannte er auch, aber er wollte ganz bewusst kein exotisches Märchen, was irgendwo ganz weit weg spielt, sondern es beginnt auch mit einer genauen Orts- und Zeitangabe, nämlich in Dresden am Schwarzen Tor an einem Himmelfahrtstag um 3 Uhr Nachmittag.
Und die ganzen geografischen Angaben über Dresden, die kannst du ablaufen, ne? Die existieren.
Du kennst dich gut aus in Dresden?
Oh, ich war mal da.
Okay, ich war auch mal da, aber da hatte ich den Hoffmann überhaupt nicht im Kopf. Aber das würde funktionieren, ja? Genau. Also das ist eine echte Stadt, die wirklich existiert. Und Hoffmann schreibt ja auch für seine Zeit. Ich finde, wenn man den Text heute liest, dann ist er natürlich wieder 200 Jahre weg. Die Sprache, die Art, wie die Menschen gekleidet sind, alles ist doch wieder auch ein Tick exotisch. Aber wenn man sich jetzt mal reinversetzt, wie es damals war, war das so, als würde man heute sagen, ich bin in Berlin, in Stuttgart, in München unterwegs, irgendwo, vielleicht am Sendlinger Tor in München und plötzlich kommt eine Hexe. Ja, so ist es eigentlich erzählt. Ne?
Und die Tatsache, dass er im Grunde diese aktuellen oder diese Zeitangaben macht, konkrete Ortsangaben macht, die, finde ich, sie taugen ja gleich dazu, dass man das mit dem Märchen nicht so ganz wörtlich nehmen darf.
Mhm. Wenn Märchen heißt, es ist so eine zeitlose, reine Fantasiegeschichte, ne?
Genau.
Ja. So hat es Goethe sich vorgestellt, hat auch ein Märchen geschrieben, ein paar Jahre vorher. Und da sagt er ganz klar, ein Märchen muss in einer eigenen Welt spielen, die abgetrennt ist von unserer Welt. Ansonsten vermischen sich da unstatthaft Dinge. Er hat gesagt, die Wahrheit muss die Wahrheit bleiben und die Wirklichkeit die Wirklichkeit. Und ein Märchen ist ein Märchen.
Das mag auch der Grund sein, warum Herr Goethe mit dieser Art von Märchen so gar nichts anfangen konnte.
Er war gar nicht einverstanden. Krankhaft hat er den.
Ja.
Also der konnte damit gar nichts anfangen. Ich finde es total spannend, wie Hoffmann das macht, diese Figur, diesen Anselmus, zwischen diesen beiden Welten existieren zu lassen. Manchmal neigt er mehr hierhin, manchmal neigt er mehr dorthin. Und er macht das literarisch total spannend und sprachlich. Da würde ich sagen, ist eine große Kunst in Schwellenmomenten. Wenn Hoffmann die Schwelle beschreibt zwischen der wirklichen Welt, der bürgerlichen Welt und dieser poetischen, fantastischen Welt, die jetzt da mittendrin spielen soll. Ich habe ein Beispiel mal mitgebracht. Das ist meine Lieblingsstelle aus dem Goldenen Topf. Die spielt zwischen dem Archivarius Lindhorst und dem Studenten. Und die begegnen sich in der Dämmerung in Dresden und sie führen eine Unterhaltung. Und Anselmus sagt, er kommt bei ihm leider nicht mehr rein in die Wohnung, weil sein Türknauf seine Hexe. Also wenn er da steht und da an dem Türknauf schellen will, dann verwandelt sich das in eine Hexe und das erscheint dem Archivarius auch gar nicht weiter problematisch, sondern er gibt ihm dann so eine Flüssigkeit, so ein Likör, sagt er.
Irgendeine Droge.
Ja, genau, die Drogen spielen auch eine große Rolle. Mhm. Und das soll er da drüber schütten, über dieses Gesicht, und dann kommt er rein. Drückt ihm also den Likör in die Hand und dann verschwindet er. Und das wird folgendermaßen beschrieben. Der Archivarius hatte dem Studenten Anselmus ein kleines Fläschchen mit einem goldgelben Likör gegeben und nun schritt er rasch von dannen, so dass er in der tiefen Dämmerung, die unterdessen eingebrochen, mehr in das Tal hinabzuschweben als zu gehen schien. Schon war er in der Nähe des Koselschen Gartens, da setzte sich der Wind in den weiten Überrock und trieb die Schöße auseinander, dass sie wie ein paar große Flügel in den Lüften flatterten, und es dem Studenten Anselmus, der verwunderungsvoll dem Archivarius nachsah, vorkam, als breite ein großer Vogel die Fittiche aus zum raschen Fluge. Wie der Student nun so in die Dämmerung hineinstarrte, da erhob sich mit krächzendem Geschrei ein weiß-grauer Geier hoch in die Lüfte, und er merkte nun wohl, dass das weiße Geflatter, was er noch immer für den davonschreitenden Archivarius gehalten, schon eben der Geier gewesen sein müsse, unerachtet er nicht begreifen konnte, wo denn der Archivarius nun einmal hingeschwunden.
Ja, hättest du mich mal gefragt, dass ich tippen darf, was deine Lieblingsstelle wäre?
Hättest du da drauf getippt?
Also die finde ich ganz arg großartig.
Ja, ne? Ja. Warum ist die großartig? Was willst du sagen?
Weil da an der Stelle so deutlich wird, dass aus diesem, und das macht Hoffmann ja die ganze Zeit sprachlich mit diesem es war als ob, es war als schiene, also diese Konjunktive, die uns ja irgendwie glauben machen, ja, ja, alles Fantasie ist. Alles,
so eingeklammert, ist
ja,
nicht ist, wirklich
richtig. Ja, ja, ist ja nicht so, ist ja nicht so, tut nur so, als könnte. Mhm. Und dann wird der zum Geier. Mhm. Und dann ist es im Indikativ und er fliegt weg. Und es kann nur so gewesen sein, weil der Archivarius ja dann verschwunden
genau,
ist.
Genau, genau. Es bleibt immer ein Hintertürchen offen. Ne? Könnte ja sein, dass er in der Dämmerung den plötzlich nicht mehr gesehen hat. Ne?
Ja.
Also so, es wird eben nie voll eindeutig, was gerade geschieht, sondern es bleibt immer so ein bisschen im Ungefähren irgendwie. Und dieses Schwankende, finde ich, das kann Hoffmann so unglaublich gut ausdrücken. Dass es weder so noch so ist, dass es weder jetzt klar, dass es die bürgerliche Welt noch ist. Noch ist es klar, dass wir jetzt in einem Märchen halt sind und da ist alles möglich. Sondern es kippt so ständig hin und her. Mhm. Ne? Und das finde ich so faszinierend.
Also für mich war das Gerüst, mich festzuhalten oder die Wahrnehmung dessen, wie soll ich es jetzt nehmen? Ich meine, ich werde ja die ganze Zeit auch von so einem Erzähler manipuliert, der mich ja direkt anspricht. Und dann merke ich, aha, jetzt sind wir wieder im Konjunktiv. Jetzt ist die Fantasie am Wirken.
Ja.
Und wenn es indikativ wird, habe ich mir dann so gedacht, jetzt erlaube ich mir mal, das für wahrzunehmen. Aber natürlich, klar, Dämmerung heißt, kann ja auch schon dunkel sein.
Ja, genau. Also der Erzähler ist da unzuverlässig, ne? Also dem kann man nicht über den Weg trauen.
Der manipuliert, ja.
Ja, ja, ja. Es gibt so ein paar Stellen, wo einen dann direkt anspricht, ne? Und sagt, jetzt stell dir mal vor, du wärst da auf dem Weg nach Dresden und plötzlich siehst du dann da so diese Hexe irgendwie auf dem Weg und so weiter. Also das ist auch ganz geschickt eingesetzt.
Finde ich. Also,
eigentlich ist es so eine ganz naive Erzählhaltung. Da wird einem einfach was berichtet, ne? Ohne dass der Erzähler groß eingeführt wird. Zwischendrin plötzlich tritt der dann so auf wie so eine eigene Instanz.
Und
ne?
Will mich da reinziehen, ja. Gelingt ihm.
Ja, genau, gelingt ihm. Mein Eindruck ist, dass dieser Anselmus, der nähert sich immer mehr dieser poetischen Welt an. Im Verlauf der Geschichte, also er schenkt dem auch immer mehr Glauben, was da geschieht, aber er kippt immer wieder. Also er kippt entweder ganz in die eine Welt oder ganz in die andere Welt. Und was ihm nicht gelingt, und das scheint mir, weiß nicht, wie du es gelesen hast, würde mich interessieren, dass das Ziel von Hoffmann nicht einfach die Poesie ist, nicht einfach ein Künstlerleben, was mit dem echten Leben gar nichts mehr zu tun hat, sondern in so einer eigenen Sphäre existiert, sondern die Kunst, auch die Lebenskunst, scheint mir, liegt für Hoffmann in dem Spiel, in dem Gleiten zwischen diesen beiden Sphären. Mhm. Und das muss der Anselmus erst noch lernen. Ganz am Anfang ist er ja sofort mit dieser Serpentina in so einem Traum und kann sich das alles da wunderbar vorstellen.
Interessanterweise haben die beiden Frauenfiguren ja die gleiche Augenfarbe. Das heißt,
die blauen Augen.
Das heißt, da changiert er ja auch immer zwischen diesen beiden Frauen, wo man denkt, ha, die Ähnlichkeit ist groß.
Ja, genau. Also ist das eine vielleicht nur ein Aspekt der anderen oder so. Das bleibt alles so ein bisschen im Ungefähren. Aber das Tolle finde ich eben daran, dass Hoffmann eigentlich dieses Gleitende, was er sprachlich so toll machen kann, glaube ich, auch existenziell meint. Also er selber war Jurist, Beamter, Regierungsrat,
Kapellmeister,
er war ein großartiger Zeichner und, wie er dann gemerkt hat, eigentlich durch seinen eigenen Erfolg erst auch ein exzellenter Schriftsteller. Er hat sich aber nie festlegen lassen auf eins von beidem. Er hat dann die Stelle als Regierungsrat noch angenommen, nachdem er schon Erfolg hatte als Schriftsteller, musste er auch so richtig viel, hat er damit nicht verdient. Also da hätte er wahrscheinlich nicht von leben können. Also es war auch ein bisschen erzwungen, aber es war sozusagen sein Lebensprojekt, beides zu vereinen.
Ich habe das, ja, ich weiß, was du meinst oder glaubst zu wissen. Ich habe das als so eine Doppelgesichtigkeit erlebt. Also die Realität ist doppelt gesichtig, nämlich hat diese positiven und diese wahnsinnig negativen Aspekte. Mhm. Aber die Fantasiewelt oder diese Poesiewelt, die hat es auch. Und deswegen schwankt, also manchmal dachte ich mir, kann man das so übereinander legen und gäb's dann ein ganzes Bild? Mhm. Also,
ja, das ist die Frage, genau. Ob vielleicht nur zusammen ein echtes Leben möglich
diese
ist.
Diese ganze Bandbreite,
ja, dass man,
hergibt.
Dass man sowohl in dieser, sag ich mal, vielleicht ein bisschen spießigen, aber auch verantwortungsvollen Welt lebt und gleichzeitig sich offen hält für diese Welt der Poesie, für die Welt der Kunst, für das, sag ich mal, Ausgeflippte, was da irgendwie auch drin steckt, dass man eben nicht sagt, das eine ist das Wahre.
Na, da finde ich dich jetzt schon auch ein prosaisches Gemüt. So wurde ja auch mal irgendwie kritisiert, ja, die bürgerliche Welt, weil wenn man den Schluss betrachtet,
ja,
da geht er ja ab. Da ist ja dann das gigantische, erfüllte Leben in Atlantis. Und
ja,
das hat mit Realität in meiner Sichtweise eigentlich nichts mehr zu tun.
Deshalb, das
da kippt's. Und da wird die Fantasiewelt, die Poesiewelt zur Wirklichkeit.
Ja, er lebt in Atlantis, so heißt es am Schluss. Gell? Das ist so ein, da hat er irgendwie ein Rittergut oder irgendwie so. Und
ein Meierhof.
Den Meierhof kriegt der Erzähler.
Ach stimmt,
gell?
Genau.
Der Erzähler bleibt, der darf wenigstens auch auf dem Bauernhof leben, gell? Ganz bescheiden.
Und der Erzähler, da dachte ich an der Stelle, der bleibt im Bürgertum, aber hat auch diese Fähigkeit, das Verrückte.
Er hat halt nicht das Rittergut, sondern er hat so einen Meierhof, so einen kleinen Bauernhof. Und ich glaube, das ist Hoffmann. Diese Gestalt ist Hoffmann. Mhm. Der weiß, er lebt eben nicht nur in Atlantis, sondern er lebt irgendwie auch mit einem Bein eben immer in dieser prosaischen Wirklichkeit. Und warum? Ich glaube, dass das ein bisschen so der innere Herzschlag von Hoffmann ist, beides zu vereinen, ist, dass ich finde, und das liebe ich an dieser Erzählung, dass alle Figuren sympathisch sind. Also alle auf beiden Seiten, meine ich damit. Also die Hexe ist jetzt nicht sympathisch, die ist ziemlich grauselig. Aber ich finde nicht, dass der Konrektor Paulmann und seine Tochter einem als irgendwie leere, trockene, unsympathische Figuren geschildert werden, oder? Wie fangst du?
Nö. Also der Konrektor ist ihm ja sehr zugetan. Also er kann sich ja sofort vorstellen, dass die beiden heiraten und wünscht es gar.
Ja.
Er ist halt nur nicht so richtig in der Lage, wie viele sogenannte Normalbürger auch nicht, so wie der Anselmus manchmal tickt, der ist ja im Wahn, der ist ja irgendwie, ich habe ja, das wäre eine Frage an dich gewesen, der ist doch eigentlich dauernd auf Droge, wenn man so will. Und da ist er halt wie alle anderen auch, dass er sagt, der hat einen Knall, was ist denn das jetzt gerade für ein galoppierender Wahnsinn, der uns
zeigt. Er lässt sich auch mal anstecken.
Er lässt sich auch mal anstecken und ja, und Veronika ist ja auch, also die hat ja auch die Fähigkeit. Mir tat sie manchmal so ein bisschen leid, weil ich denke, ach Mädchen, du hast eigentlich alle guten Anlagen, könnte eigentlich wirklich hinhauen mit euch beiden und lässt sich ja auch ein und macht dann diese Aktion mit der Hexe, die ihr ja helfen soll, ihn doch zu bekommen. Also sie begibt sich auch in die Fantasiewelt, bei allem Grausen ist sie mutig und herzhaft und dergleichen.
Sie ist erst 16 Jahre, gell? In der Erzählung.
Ja, das war ja früher.
Das war, genau, ja, aus heutiger Sicht.
War man schon so weit.
Ja, genau. Heute ist das halt irgendwie 10. Klasse. Aber damals war das, genau, die war heiratsfähig irgendwie und hat dann, genau, versucht, ihn irgendwie zu kriegen. Und ich finde eben, dass Hoffmann hätte sich entscheiden können, diese Veronika als Antifigur zu seiner poetischen Serpentina zu zeichnen.
Und das macht er nicht. Das macht ihn so toll. Das macht die Qualität aus. Das ist eben nicht schwarz oder weiß.
Genau.
Sondern das gelingt ihm immer, diese Schattierungen und diese verschiedenen Seiten seiner Figuren.
Genau. So, dass man eben am Ende sich ein bisschen fragt, jetzt gibt es dann, die Veronika heiratet ja trotzdem. Eike heiratet diesen geheimnisvollen Registrator Heerbrand. Und der Anselmus heiratet dann oder ist zusammen, auch mal in der Poesie heiratet, weiß ich nicht, aber mit der Serpentina.
Und du hast ja vorher gesagt, könnte es sein, dass der Heerbrand so eine Art alter Ego von Anselmus ist? Und das würde ich jetzt an der Stelle beantworten mit ja. Mhm. Und zwar aufgrund eines ganz merkwürdigen Satzes, den die Veronika sagt. Ich habe schon immer gewusst, dass ihr mich haben wollt.
Ja, ne?
Und da denke ich, aha, das ist jetzt aber ganz neu und jetzt ja. sind wir am Ende. Und wie kann das denn eigentlich sein, dass ich der Anselmus immer war?
Aber auch selbst da ist es noch am Kippen. Weißt du, sie sagt den Satz nämlich, als sie erfährt, dass er Hofrat geworden ist.
Ja, genau.
In dem Moment weiß sie, dass er sie schon immer.
Ja,
gell?
Ja,
weil sie ja schon immer Hofrätin werden wollte.
Und da denkt man, ach du schlichtes kleines Gemüt, das will uns jetzt Hoffmann auch sagen, du hast halt nur diese Karriere.
Ja.
Wie komme ich groß raus?
Genau, aber er ich finde, er macht es nicht ätzend. Er wirft es ihr nicht vor, sondern sie darf glücklich sein.
Sie kann auch nicht anders. Sie kann halt nicht anders.
Ja, genau. Sie ist dann glücklich in ihrem Erkerchen, wo die Leute hochschauen.
Ihr Traum ist wahr geworden.
Ihr Traum ist wahr geworden, genau. Es gibt übrigens eine spannende Beobachtung von Friedrich Kittler, dem Literaturwissenschaftler, der gesagt hat, wenn man die beiden Figuren zusammennimmt, der eine hat nur einen Vornamen, der andere nur einen Nachnamen. Der Anselmus und der Heerbrand. Mhm. Und wenn man Vor- und Nachname zusammensetzt, hat man die Initialen A.H. Und da sind wir nah beim E.T.A. Hoffmann.
Amadeus
Hoffmann. Ja, der sich ja seinen dritten Vornamen ausgesucht hat. Der hieß eigentlich Wilhelm, also Ernst Theodor Wilhelm. Und wegen seiner Mozart-Verehrung hat er sich umbenannt in Amadeus. Und das ist natürlich eine Spielerei.
Ja, ne? Ich liebe solche Puzzlespiele.
Ja, ja. Aber immerhin könnte es einen bestärken in der Lesart, dass hier so eine Doppelfigur eigentlich gezeichnet ist. Ne? Dieser Anselmus Heerbrand vielleicht. Lass uns noch kurz über den Rausch sprechen. Das ist eine interessante Sache, gell? Du sagst, du hast den Eindruck, der Anselmus
immer
ist eigentlich immer auf Droge. Warum ging es hier so?
Naja, auf Seite 2 wird ja gleich gesagt, er hat ja jetzt wegen dieser blöden, für mich war das so eine Zwerg-Nase-Geschichte am Anfang mit diesem bösen Weib, das dann Fluch über ihn gleich aushängt, ins Kristall sei dein Fall und sowas. Und dann muss er ihr irgendwie Wiedergutmachung bezahlen, also hat er kein Geld mehr. Das war ja auch wieder so eine Losernummer von ihm. Und was wollte er mit dem Geld machen? Dunkelbier kaufen. Also das war, und damit geht es schon los. Und das Dunkelbier und ja, also.
Genau, da wollte er mal recht schlampampen, sagt er.
Schlampampen.
Genau, ja. Also ich denke, man wollte ordentlich Geld ausgeben und danach auch dann ein bisschen voll sein.
Und solche Stellen habe ich also mannigfaltig wiedergefunden, dass er da gerne irgendwie, und dann den Punsch, da ist er ja völlig drauf.
Ja.
Was schön ist an dieser Szene, das war auch eine meiner Lieblingsszenen, er ist völlig trunken und ist im Grunde wabert zu Serpentina hin und dann irgendwann im Moment der Ernüchterung schwingt es ihn dann wieder auf die andere Seite zu Veronika.
Ja.
Und dann ist er nüchtern und dann geht er aber wieder zu Serpentina. Und in der Szene taucht ja auch der Heerbrand auf. Da sind sie nämlich ja doch zusammen bei dieser Punsch-Szene und der ist ja auch sturzbetrunken.
Ja.
Und im Anselmus passiert an dieser Stelle, dass er so zwischen den beiden Frauenfiguren hin und her schwankt oder zerrissen wird oder hin und her gerissen wird. Und der Heerbrand, dem gelingt es ja nur, Burschenschaftslieder zu krölen.
Stimmt.
Und da ist auch der Kunstbegriff, finde ich, so auf eine doppelte Weise anwesend, weil Saufen und Grölen, ja, das kennt man von den Burschenschaftlern her, ne? Die feiern und sind laut. So, aber Anselmus ist verinnerlicht und er schwankt zwischen diesen beiden Prinzipien.
Ja,
dieser.
Der ist der tiefere Charakter von den beiden.
Ja, genau. Aber da fand ich es auch schön, dieses, wenn es das alter Ego war, dann wäre es jetzt hier mal zutage getreten.
Das stimmt. Und das ist ganz spannend, dass du auf dieses, sag ich mal, grölende Burschenschaftswesen zu sprechen kommst, denn das erklärt auch ein bisschen, warum Hoffmann völlig untergegangen ist. Der war zu Lebzeiten recht beliebt, war ein richtiger Bestseller, war sehr gefragt für so Kalender und wie damals so die Texte vertrieben wurden. Und nach seinem Tod, ist er nicht alt geworden, 1822, schon ich glaube 49 war er oder so, war ruckzuck eigentlich aus, denn es kam dann bald das Thema Eigenständigkeit Deutschlands und die Burschenschaftsbewegung war da ja groß mit dabei irgendwie, so ein Patriotismus, Nationalismus. Dann brauchte man Nationaldichter, die auch politisch ein bisschen was austragen und da war Hoffmann Ein hoffnungsloser Fall. Da war nichts zu haben. Mm-mm. Also die Deutschen haben Hoffmann völlig vergessen. Er ist in Frankreich vor allem immer beliebt geblieben durchs ganze 19. Jahrhundert hindurch. Wir haben schon knapp 10 Jahre nach seinem Tod gab es in Frankreich eine 20-bändige Hoffmann-Ausgabe auf Französisch.
Oh.
In Deutschland gar nichts. Gab sowas überhaupt nicht. Also der war ein richtig vergessenes Ding. Also insofern ein Klassiker, der nicht so wie Goethe, Werther, Faust oder so schon immer da war und schon immer gelesen wurde, sondern der eigentlich erst so seit 60 Jahren wieder richtig ernst genommen wird. Ich glaube, in der Schule wird meistens der Sandmann gelesen von Hoffmann.
Ja, ich liebe ihn sehr. Da kenne ich ihn auch her, den Sandmann.
Ja.
Und da finde ich ja, ist er ein Vorreiter der KI. Also Hoffmann fand ich immer schon, war irgendwie seiner Zeit voraus, indem er zum Beispiel im Sandmann diese Automatengeschichte.
So roboterhafte Figuren.
Ja, die täuschend ähnlich sind und das gab es dann auch später. Und da ist er so ein Vordenker und diese Fantasien, die er hat, wie er das also es heißt auch, es hätte diese Tanzautomaten gegeben.
Mhm.
Aber und das finde ich auch so wahnsinnig faszinierend bei ihm, dass wenn man bedenkt, dass ihm immer sein Thema die Kunst ist und dass man das gar nicht merkt, weil er da so unglaubliche Geschichten drum baut.
Mhm.
Sei das die Sküderie mit diesem Goldschmuck, also da ist dieser Handwerker, Cardillac oder wie er heißt, der so sagenhaft tolle Sachen macht, die er dann nicht aus der Hand geben kann und darüber zum Mörder wird.
Mhm.
Oder auch beim Sandmann, wo auch irgendwie so ein junger Kerl, Nathanael, zwischen Frauen hin und her gerissen wird.
Wieder so eine Figur.
Wieder so eine Figur, keine kleine Zaubertochter, sondern ein Automat.
Mhm.
Das ist völlig faszinierend. Und da ist natürlich auch noch, also was ich auch bei Hoffmann so irre toll finde und so wahnsinnig modern ist, dass der ein ganz ausgefuchster Psychologe ist.
Absolut.
Beim Sandmann ist es so, dass dieser Nathanael eigentlich ein Kindheitstrauma erleben muss. Ja. Auch über Alchemie, gell, wo er seinen Vater sieht mit einem abendlichen Gast und die machen da irgendwelche Experimente und da ist viel Feuer auch.
Genau, und Kinder dürfen auf keinen Fall sehen, was da los ist.
Genau, und auch da ist Feuer und auch hier bei uns ist Feuer, weil da ist ja Feuersalamander, der Archivarius. Und wie er diese mit diesen Motiven spielt und mit seinen Themen spielt. Mhm. Und eigentlich geht es um die Kunst.
Mhm. Und schon auch über die verletzte Psyche, vor allen Dingen im Sandmann.
Ja.
Also das ist wirklich abenteuerlich, wenn man die Psychoanalyse etwas kennt, wie viel da drinnen steckt.
Absolut.
Weißt du, wer die Erzählung wieder sozusagen literarisch auf den Plan gehoben hat? Wie Hoffmann war vergessen in Deutschland. Die
haben ja, Mensch, Freud.
Freud.
Genau.
Freud hat gesagt, da steht eigentlich alles drin. Mhm. Ja. Also,
und ich finde auch beim Anselmus hier merkt man schon, dass man, also wenn du das jetzt mal so psychoanalytisch betrachten würdest, merkt man, dass Anselmus in so eine Art Wahn oder Psychose gerät. Also die Außenwelt merkt ja dieses merkwürdige Verhalten, das er an den Tag legt und sagt, ja, der ist doch der. Also Wahnsinn fällt ja ganz oft.
Ständig, ja. Ja, ständig.
Und das heißt, der wird auffällig.
Mhm.
Und in sich drin hat er aber irgendwie so eine Vernunft. Weil
er kommt eigentlich erst bei sich selbst an in der Kunst. Ne?
Und das ist das Verrückte, wie er das umdrehen kann, Hoffmann. Dass man einerseits von außen denkt, oh Gott, der Kerl ist wahnsinnig.
Ja.
Und dann wird es ins Positive gedreht und du denkst, oh, er wird ein Poet. Also ist das Poetentum oder das Dichten und Schreiben eigentlich eine gefährliche Angelegenheit.
Mir scheint es so, dass ich habe ja die These, dass er die Normalgesellschaft nicht einfach abschreibt, Hoffmann. Aber ich glaube, dass er schon die Hierarchien gerade rücken möchte durch seine Erzählung. Dass er also sagt, der hier so bescheuert wirkt und so wahnwitzig, der hat das Eigentliche ergriffen. Ja? Der lebt irgendwie in einer Freiheit, die es in diesem bürgerlichen System nicht gibt.
Und er setzt sich aus und er macht Erfahrungen und die sind auch riskant.
Ja, genau. Er wächst über sich hinaus, also so ein Transzendenzmoment. Gell? Er sieht mehr, als man im Alltag sehen kann. Aber dadurch, dass alles so liebenswert bleibt in dieser bürgerlichen Welt, habe ich den Eindruck, dass Hoffmann ein Gespür dafür hat, also sozusagen Essen und Putzen muss man trotzdem noch.
Ja?
Auch ein Künstler.
Ja, aber also ich würde schon ein bisschen weitergehen, weil ich finde, es gibt so bestimmte Aspekte an unserer bürgerlichen Lebensform. Ja. Und über die macht er sich schadlos lustig.
Ja, sag mal.
Dieses Spießbürgerliche.
Mhm.
Also es geht einfach nichts über ein Bier und Gemütlichkeit.
Ja.
Ja, und das brauchen wir jetzt nicht irgendwie hochzuhalten.
Das stimmt. Hoffmann selber war natürlich irgendwann so ein Gasthausrocker, gell? Der, also auch das ganze Thema Rausch ist natürlich ein biografisches Thema, weil er war alkoholabhängig. Mhm. Wahrscheinlich auch einfach, weil er unglücklich war mit vielem. Und in seinen letzten Jahren, wo er in Berlin gelebt hat, da war ich mal drin in diesem Gasthaus, Luther und Wegner heißt es, steht heute noch.
Okay.
Ja, auch noch mit dem Namen. Kann man heute noch reingehen. Und da saß Hoffmann eigentlich jeden Tag und hat sich dann seinen Ärger, er hatte dann so Zensurbehörden, Stress, weil er da sich lustig gemacht hat in seinen Erzählungen über irgendwelche hohen Beamten. Und da saß er und hat gesoffen, eigentlich jeden Tag.
Ja, aber der hat sich ja nicht weggesoffen, sondern ich glaube ja, das war irgendwie ein bewusstseinserweiterndes Rausch.
Offensichtlich.
Weil der hat es ja nutzbar machen können. Also da ist ja nachher was bei rausgekommen.
Mhm.
Also es war nicht wie dieses dumpfe, burschenschaftliche Absaufen und dann nur noch grölen können, sondern der saß da und hat noch ganz viel mitgekriegt.
Ja.
Ich fand ja noch die Motive auch spannend. Also es geht,
erzähl mal.
Es geht um Feuer. Mhm. Es gibt so eine Stelle, wo der Archivarius, die wollen Pfeife rauchen, auch ein Rauschmittel.
Ja.
Keiner hat ein Feuerzeug und dann schnipst er mit den Fingern.
Und da kommt dann der Feuer.
Und dann
raus.
Genau, also dieses Motiv des Feuers, das hat ja auch was sehr Lebendiges und was Dynamisches, Gefährliches.
Mhm.
Und dann gibt es diese anderen Motive, nämlich Spiegel, Glas und Kristall.
Mhm.
Und um nochmal ein bisschen deiner Theorie, dass das Bürgertum doch an und für sich auch eine nette Sache ist, zu widersprechen, da sagt doch irgendwann Anselmus, ich habe es jetzt nicht ganz wörtlich, aber dass er und diese sogenannten Kreuzschüler, habe ich nicht verstanden, wer die sind, dass er und diese Leute in Flaschen sitzen wie in einem Gefängnis.
Ja, das ist eine großartige Szene. Genau.
Ja.
Er ist da, die Hexe hat irgendwie ihre Macht spielen lassen, also die Gegenmacht, die ihn abhalten will von der Poesie, und dann wacht er auf in einer Flasche, die so eng ist, dass es ihm die Luft schier drückt.
Genau.
Er denkt, erst hat man so das Gefühl, er ist da jetzt alleine reingeraten. Und dann sieht er aber rechts und links von sich auf den Regalen. Er sieht die anderen auch in dieser engen Flasche. Und das ist natürlich, also so habe ich es gelesen, ein Bild für dieses, gar keine Luft zum Atmen mehr, irgendwie so dieses bürgerliche Leben als ein Gefängnis, aus dem er nicht mehr rauskommt.
Mhm, genau.
Genau. Und Er merkt aber, die anderen finden das ganz unproblematisch. Die sagen, was hast du denn?
Ja klar,
den geht's bestens.
Den reicht es ja auch, wenn man nachdem man sich zugesoffen hat, zu grölen.
Genau.
Und jedenfalls dieses Bild, es kommt immer wieder drin vor, dieses Kristall. Und dann ist da der Spiegel, ist ja auch eine Art von Kristall. Und da passieren auch, wenn er da reinguckt, passieren auch immer unglaubliche Dinge mit ihm.
Mhm.
So erkennt er immer dieses Zerrissensein, innen, außen,
ja,
Oberfläche,
genau.
Tiefe.
Ja, genau, also diese damit fängt es ja an, ins Kristall dein Fall. Gell?
Mhm.
Also das habe ich auch verstanden als so ein Scheitern. Mhm. Scheitern an der Poesie, was Hoffmann auch erlebt hat, also an der Kunst jedenfalls. Er ist nach Bamberg gegangen, war da groß, der Meinung, jetzt wird er endlich Musiker und Kapellmeister, und hat nach 3 Monaten, ist er schon ausgestiegen wieder, ne? Und hat gemerkt, es hat hier keinen Zweck, die spielen alle in dem Provinztheater hier nicht die Kunst, die ich mir vorstelle, und dann muss er sein Geld als Musiklehrer verdienen. Also so dieses Scheitern an dem Anspruch, ist ja auch, also Anselmus immer ehrgeizig.
Mhm.
Und in diesem Kristall, so verstehe ich es, das ist der gescheiterte Künstler, der jetzt in der Bürgerwelt existieren muss und überhaupt nicht mehr damit klarkommt.
Ja, genau so. Ja. So habe ich es auch. Also eingesperrt in diesem Bürgerlichen, und man kann rausgucken und sehen, dass es draußen vielleicht anders ist, aber man kann nichts tun.
Ja. Ja, vielleicht ist das die Frage, wie versöhnlich man den goldenen Topf liest. Gell? Man kann ihn ganz stark kritisch lesen, dann gibt es keine Versöhnung zwischen der Künstlerexistenz und der Bürgerlichen, weil die Bürgerliche einfach alles abtötet, was irgendwie freiheitlich ist, was irgendwie kreativ ist. Oder man liest es versöhnlicher, wie so ein bisschen mein Eindruck ist bei der Erzählung, dass er doch sagt, schau mal, die Bürger sind doch auch keine schlechten Menschen, mit denen kann man sich arrangieren, solange klar ist, dass man seine künstlerische Freiheit behält. Ist für dich Hoffmann eigentlich ein typischer Romantiker?
Ja, keiner von den frühen, die ihre Programmatik da, dass ja. Die Welt muss romantisiert werden oder poetisiert werden. Da steckt zwar viel drin, aber so eine Theorie hat er ja nicht gehabt, sondern er hat eigentlich ja dieses ganze Wilde, ja, und dieses Unbeherrschbare, das waren immer die Themen bei ihm.
Mhm. Und ich mag ihn so, weil ich finde, er ist viel geerdeter als so die Schlegels oder Novalis oder so. Ja, er ist so.
Er kommt aus der Realität.
Er kommt aus der Realität. Er weiß, wovon er schreibt. Mhm. Gell? Er ist auch nicht so ein Adelssohn, er kommt aus ganz kleinen Verhältnissen. Und das finde ich irgendwie bei ihm großartig, dass er damit kämpft, mit dieser Wirklichkeit, sie aber eben nicht so billig abtut, sondern irgendwie sagt, darin seine Freiheit irgendwie zu erkämpfen sich so. Ne?
Ich glaube, irgendjemand hat ihn mal bezeichnet als ein Vertreter der dunklen Seite der Romantik. Ja. Also es gibt ja auch diese Nachtstücke von ihm, also dieses Dunkle. Und das Dunkle meint eben auch das Dunkle in der Seele oder in unserem psychischen kleinen Apparat, wie es da plötzlich lodern und toben kann. Kannst du mir vielleicht mal erklären, was es eigentlich mit diesem, ist immerhin der Titel, mit diesem goldenen Topf auf sich hat? Also was ist da das Heilsversprechen drin?
Das ist echt eine gute Frage, weil der als Realsymbol gar nicht unbedingt so zentral ist. Er kommt an ein, zwei Stellen vor. Ich würde eher Assoziationen erstmal damit verbinden. Das eine ist der Rumtopf, der Punschtopf. Also auch wieder ein Bild für den Rausch, also dass mit dem Alkohol die Poesie irgendwie verbunden ist bei Hoffmann. Und das andere, und das finde ich einfach wieder typisch Hoffmann und großartig, der Topf ist wahrscheinlich, so habe ich jedenfalls gelesen, ein Nachttopf. Also das Profanste, was man sich vorstellen kann, ja, wo man nachts reinmacht, ein Klo sozusagen. Und aber golden. Und das ist ja die ganze Poetik dieser Erzählung, ja. Irgendwo zwischen Heerbrand und Anselmus, zwischen Bürgertum und großer Kunst und zwischen dem Goldenen und dem Nachttopf. Und dass das da beides so zusammengezwungen ist, sozusagen, oder zusammengelegt ist in diesen, diese Trophäe. Das scheint mir, also finde ich jedenfalls
spannend. Da haben wir wieder die Doppelbödigkeit, die Doppelgesichtigkeit beider Bereiche.
Genau. Da wird der ganz, ganz profane Nachttopf oder Punschtopf wird zu großen goldenen, glänzenden Trophäe bei Hoffmann.
Wenn man es genau bedenkt, ein bisschen eklig.
Es ist ein bisschen eklig, vielleicht ist es doch eher der Rumtopf oder der Punschtopf als der Nachttopf, ich weiß es nicht. Ist ein bisschen appetitlicher.
Eigentlich ein schönes Schlusswort.
Ja. Das war der Klassiker-Club für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn du den Podcast bewertest und weiterempfiehlst und am besten gleich abonnierst, dann verpasst du keine Folge. Wenn du Lust hast, einen Klassiker gemeinsam online zu lesen, dann schau doch mal auf klassikerclub.de vorbei. Da findest du unsere aktuelle Leserunde zum Mitlesen und Mitdiskutieren. Bis zur nächsten Folge und denk dran, wer liest, lebt doppelt.